NDR Info. Echo des Tages.
Das Paradies meiner Kindheit hatte Norwegens Ministerpräsident Stoltenberg die Ferieninsel Utøya einst genannt. Jetzt ist eine Hölle daraus geworden. 92 Menschen starben durch die gezielten Schüsse eines Attentäters und bei einer Bombenexplosion in Oslo. Die schlimmste nationale Krise seit dem Krieg, wie König Harald den Doppelanschlag nannte, steht im Mittelpunkt dieser Sendung. Außerdem berichten wir über die Zuspitzung der US-Schuldenkrise, iberische Reaktionen auf den EU-Krisengipfel und das Neueste vom Sport. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Über eine halbe Stunde lang schoss der Attentäter auf der norwegischen Ferieninsel Utøya um sich, feuerte kaltblütig auf bereits am Boden liegende, bevor endlich ein Sondereinsatzkommando der Polizei kam. Über 90 Menschen starben bei dem Massaker auf Jugendliche eines Ferienlagers und bei einer Bombenexplosion im Regierungsviertel von Oslo. Das Blutbad erschütterte ein Land, das bislang von Terroranschlägen verschont blieb. Kurz vor der Sendung habe ich mit unserem Reporter Carsten Fick in Oslo gesprochen und ihn nach seinen Eindrücken aus der Stadt gefragt.
Also die Menschen können das Ganze meiner Meinung nach hier noch immer nicht richtig fassen. Heute Morgen gab es viele Leute, die kaum etwas gesagt haben, die Tränen in den Augen hatten. Dann wurde in der Stadt ja wirklich militärisch aufgerüstet, um so ein Sicherheitsgefühl zurückzubringen in die Stadt, um den Leuten zumindest das Gefühl zu geben, ihr seid wieder sicher. Und eben als ich nochmal unterwegs war, habe ich ganz, ganz viele Stellen gesehen an der Stadt. Dort legen die Menschen Blumen nieder. Gedenken gemeinsam der Opfer. Teilweise stehen 30, 40 Leute zusammen, neben sich in den Arm, trauern. Das ist hier im Moment jedenfalls kein normales Leben in Oslo, zumindest im Zentrum. Dafür waren die Ereignisse gestern einfach zu gewaltig.
Es werden jetzt immer mehr Einzelheiten bekannt. Der Täter soll über eine halbe Stunde lang geschossen haben. Was wissen Sie darüber?
Es gab keine Sicherheitsvorkehrungen gegen diesen Mann. Es gab kaum jemand, der hätte eingreifen können. Es gab zwar einen Sicherheitsdienst, aber der war überfordert. Der Mann hatte sich ja verkleidet, gab sich als Polizist aus, hatte auch noch eine schusssichere Weste an. Und dann kam er mit einer Pistole und einem Gewehr und schoss, so berichten es Augenzeugen, auf alles, was sich bewegte. Die Jugendlichen sind zum Teil ins Wasser geflohen, sind abgetaucht, sind irgendwie nur weggeschwommen, um sich irgendwie zu schützen. Aber er hat hinterher geschossen und viele Menschen leben auch immer noch im Krankenhaus. Ungefähr 28, die zum Teil mit schweren Schussverletzungen immer noch behandelt werden. Am Ende, so heißt es jetzt, ist eine Einsatztruppe der Polizei aus der Luft gekommen und hat ihm wohl mit Tränengas dann unschädlich gemacht und überwältigen können. Diese Angaben sind allerdings da noch nicht bestätigt.
Was wissen Sie mittlerweile über den Täter, der ja festgenommen wurde?
Es ist ein Mann, ein Norweger, 32 Jahre alt. Er soll der rechtsextremen Szene angehören, bezeichnet sich selbst als christlichen Fundamentalisten. Er war im Internet unterwegs, in Neonazi-Internetforen. Er war auch einmal Mitglied in einer rechtspopulistischen Partei, also aus dieser Ecke kommt er. Er ist jetzt, so heißt es, kooperativ. Er redet also mit den Beamten, er gibt Auskunft. Inwieweit er Geständnisse macht, das kann man nicht sagen. Das wird von der Polizei nicht wiedergegeben. Aber eines ist auch klar, man hat bei ihm auf den Computern, auf seinen Internetseiten Sachen gefunden, die ganz deutlich darauf hindeuten, dass er radikale Äußerungen gemacht hat, dass er zur rechten Szene gehört. Und so hat er sich auch immer wieder geäußert. Das ist also das Umfeld, aus dem dieser Mann kommt.
Hier in den Agenturen ist mittlerweile die Rede von einer zweiten Festnahme, die es gegeben haben soll.
Es gibt einen zweiten Mann, der festgenommen wurde in der Nähe des Ministerpräsidenten, des Regierungschefs Stoltenberg. Dort traf sich der Regierungschef mit Überlebenden, mit Angehörigen und dann kam plötzlich dieser Mann und hatte ein Messer in der Tasche. Das haben die Sicherheitsbeamten gesehen, sie haben ihn überwältigt und sie haben ihn zunächst einmal festgenommen. Ob das in einem Zusammenhang steht mit dem Haupttäter, der beide Anschläge ja verübt haben soll, das ist noch nicht klar, warum er dieses Messer dabei hatte. Er selbst sagte, ich hatte das Messer dabei, weil ich mich unsicher fühle. Fakt ist aber auch, dass die Polizei mittlerweile sagt, ein solches Massaker wie das auf der Insel und vorher die Bombenexplosion, das allein kann ein Einzelner gar nicht schaffen. Er muss Helfer gehabt haben und deshalb sucht die Polizei auch nach weiteren Mittätern zumindest. Ob es Unterstützer waren, ob es Mitwisser waren, das kann man noch nicht sagen. Aber die Polizei geht davon aus, dass noch weitere Personen an diesen brutalen Überfällen und Attentaten beteiligt waren.
Carsten Fick aus Oslo. Wie viel Hass wohl muss in einem solchen Menschen sein, der wahllos und kaltblütig auf andere schießt? Das Foto, das mittlerweile veröffentlicht wurde, bestätigt, dass man es einem Menschen nicht ansieht, Es könnte einen blonden, nordischen, freundlichen Helden zeigen. Ein konservativer Christ sei er, heißt es, ein Muslimhasser und Freimaurer mit Kontakten in die rechtsradikale Szene. Aber wie stark ist eigentlich diese rechte Szene in Norwegen? Informationen von Wolfgang Kapust.
Im Internet hat sich der verhaftete Anders Behring Breivik als konservativ und christlich beschrieben. Und er hat nationalistische und islamfeindliche Propaganda betrieben. Darin zeigte er seinen Hass gegen Multikulturalismus. Der zerstöre die europäische Kultur, ebenso die Nationalstaaten und das Christentum. Er ist im Internet auch gegen norwegische Antifa-Gruppen zu Felde gezogen. Noch vor wenigen Tagen hat er per Twitter mit dem Zitat eines Philosophen ausgedrückt, dass er sich selbst für einen starken Helden hält, im Gegensatz zur willenlosen Masse. Dies ist ein rechtsextremistisches Klischee über opferbereite Führer und zu führende Massen. Auf seiner Facebook-Seite zeigt der Verhaftete zudem Interesse an Kriegsspielen im Internet, möglicherweise ein Beleg für seine Bereitschaft, mit Bomben und Gewehren zu kämpfen. Norwegische Medien berichten, Breivik habe Kontakt zur rechten Szene gehabt. Neonazis treten in Norwegen derzeit kaum in Erscheinung. Es gibt Kontakte zu den aktiveren Neonazis in Schweden. Bei den Neonazis gäbe es ein Führerproblem, sagt die Polizei. In Norwegen schüren stattdessen die Rechtspopulisten die Debatte über Fremdenfeindlichkeit und Anti-Islamismus. Das ist die Fremskrittpartiet. Die Fortschrittspartei. Noch vor 10 Jahren war Breivik Mitglied in der Jugendorganisation dieser Rechtspopulisten. Die Vorsitzende Sif Jensen, die heute ihr Mitgefühl mit den Opfern bekundet hat, ist sonst nicht zimperlich, wenn sie härtere Strafen fordert, schärfere Regeln gegen Zuwanderer und vor schleichender Islamisierung warnt. Vor einigen Jahren konnte sie noch bis zu 30% Zustimmung für fremdenfeindliche Parolen, vor allem gegen Einwanderer, finden. Derzeit aber ist die Zustimmung in Norwegen dafür stark gesunken. Ziel des Terrors könnte der Amtssitz des sozialdemokratischen Regierungschefs Stoltenberg geworden sein, weil der seine Politik unter die Überschrift offene Gesellschaft gesetzt hat. Er und die Jugendorganisation sind so zum Hassobjekt des Attentäters geworden.
Inzwischen sind auch König Harald und Königin Sonja von Norwegen in die Nähe der Insel Utøya gereist. Das Königspaar will sich mit Überlebenden des Attentates treffen. Aus der ganzen Welt treffen Beileidsbekundungen ein. US-Präsident Barack Obama erinnerte sich an den warmen Empfang, den ihm die Norweger bei der Verleihung des Friedensnobelpreises bereitet hätten. Die Berliner Reaktion fasst Anja Günther zusammen.
Auch Deutschland trauert um die Opfer der Attentate. Vor der norwegischen Botschaft in Berlin legten Menschen Blumen nieder. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach dem norwegischen Volk ihr tiefes Mitgefühl aus.
Sie trauern um die Opfer eines entsetzlichen Verbrechens und der Frieden ihres demokratischen und so offenen Landes ist durch diese hasserfüllte Tat zerrissen worden.
Merkel erklärte weiter, noch habe niemand ein abschließendes Bild von dieser entsetzlichen Tat. Was genau zu dem Verbrechen geführt habe, sei unklar.
Aber es heißt, Hass sei ein Motiv gewesen. Hass auf den anderen, Hass auf den Andersartigen, auf den Andersaussehenden, den vermeintlich Fremden. Dieser Hass ist unser gemeinsamer Feind.
Auch Bundesaußenminister Guido Westerwelle äußerte sich am Nachmittag. Der FDP-Politiker teilte mit, nach bisherigen Erkenntnissen seien keine deutschen Staatsbürger unter den Todesopfern. Den Norwegern sicherte Westerwelle jede erdenkliche Unterstützung von deutscher Seite zu.
Das ist eine sehr schwere Stunde für Norwegen. Aber ich bin sicher, dass die Norweger diese schwere Stunde mit all ihrem Gemeinschaftssinn auch meistern werden. Wir Deutsche stehen dabei an ihrer Seite.
Bundespräsident Christian Wulff drückte in einem Telegramm an den norwegischen König Harald V. seine tiefe Anteilnahme aus. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel sagte, die deutsche Sozialdemokratie sei erschüttert über den Tod so vieler unschuldiger Menschen. Grünen-Chef Cem Özdemir erklärte, für ihn sei es unfassbar, dass möglicherweise ein Einzelner solch einen grausamen Doppelanschlag geplant und durchgeführt habe. Özdemir in der ARD.
Ich glaube, man sollte keine Form von Extremismus unterschätzen. Das gilt insbesondere auch für den Rechtsradikalismus und für den Rechtsextremismus. Wir sollten aber vor allem auch uns klar werden, dass Extremismus eben nicht einer Kultur, einer Religion oder einem Land zuzuordnen ist.
Dem Bundesinnenministerium zufolge weisen die Anschläge in Norwegen bisher keine Bezüge zu Deutschland auf. Die Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland sollen vorerst nicht erweitert werden.
Zum Doppelanschlag von Norwegen jetzt auch der Kommentar im Echo des Tages von Tim Krohn.
Da wird ein Paradies plötzlich zur Hölle. Dieser eine Satz von Regierungschef Stoltenberg trifft genau das, was Norwegen jetzt empfindet. An Terroranschläge auf der Welt hatte man sich ja fast schon gewöhnt. Anschläge in Kabul, Autobomben in Bagdad. Wir berichten darüber pflichtgemäß und hintergründig und trotzdem reagieren wir alle, wie auch sonst, mit einer gewissen Routine. Aber das hier, die Hölle ausgerechnet in Norwegen? Das Land mit den Fjorden ist reich wie wenig andere auf der Welt. Durch das Nordseeöl kam ein Wohlstand, wie wir ihn sonst in Europa kaum noch finden. Es ist ein Land, in dem die Schere zwischen Arm und Reich, Gewinnern und Verlierern nie so erschreckend weit auseinandergegangen war. Das Land mit dem geringsten sozialen Gefälle auf dem Kontinent. Eine verlockend heile Sehnsuchtswelt, nicht zuletzt für uns Urlauber aus Deutschland. Es ist eine vordergründig heile Welt, die Norweger auch gerne zur Schau getragen haben. Natürlich, der Friedensnobelpreis wird hier vergeben, wo auch sonst. Schwierige Nahostgespräche finden im diskreten Oslo statt, schon seit Jahrzehnten. So haben sich die Norweger gerne präsentiert, klein und friedlich und dabei immer ein Vorbild für die Welt. Und jetzt das Unfassbare. Mitten in den Sommerferien, mitten unter feiernden, entspannten Jugendlichen. Die Anschläge von Oslo sind ein echter Schock für das Land, ein Einschnitt, wie es ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat. Norwegen wurde völlig unvorbereitet getroffen, noch dazu aus den eigenen Reihen. Ein Norweger, rein optisch ein harmlos wirkender großer Blonder, wie aus dem Bilderbuch, ist als Täter gefasst worden. Am Tag danach findet Regierungschef Stoltenberg zum Glück den richtigen Ton. Auch wenn er mal gar nichts sagt oder nach Worten ringt. Gerade dann zeigt er, dass es ihm genauso geht wie all seinen Landsleuten. Trotzdem macht er unmissverständlich klar, dass sich Norwegen nicht verändern darf. Niemand werde das Land zum Schweigen bomben oder schießen, sagte der Ministerpräsident und spricht der breiten Mehrheit aus der Seele. Die unangenehmen Fragen werden sowieso noch kommen in den nächsten Tagen. Woher kommt dieser Hass? Warum haben die Rechtsradikalen in ganz Skandinavien so einen Zulauf? Schon seit 10, 15 Jahren gewinnen die Neonazis in Nordeuropa immer mehr Stimmen und Anhänger. War Norwegens Welt denn wirklich immer so heil, wie alle dachten? Die Anschläge von Oslo wirken wie ein Amoklauf bis ins Unfassbare gesteigert. Wieso findet so ein Täter keine Bremse mehr? Gab es wirklich überhaupt keine Warnzeichen? Die Fragen werden wohl klingen wie immer nach Terroranschlägen oder Amokläufen. Dieses Mal aber sollten wir auch in Deutschland etwas gründlicher nachdenken. Die Diskussionen über Internetkontrollen, über Ballerspiele am PC und über den wachsenden Wahnsinn am äußersten rechten Rand der Gesellschaft, wir müssen sie wieder und wieder führen. Das sind wir uns und den Opfern von Oslo schuldig. Auch bei uns kann jederzeit ein Paradies zur Hölle werden.
Tim Krohn kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Soeben erreicht uns eine Eilmeldung aus London. Danach ist, britischen Medienberichten zufolge, die Soul-Sängerin Amy Winehouse tot. Die 27-jährige Musikerin sei leblos in ihrer Wohnung im Norden London aufgefunden worden. Wir werden uns bemühen, so schnell wie möglich dazu nähere Informationen aus London zu bekommen. Griechenland darf nicht pleite gehen. Das ist die Botschaft des EU-Krisengipfels. 100 Milliarden Euro umfasst das in Brüssel beschlossene Rettungspaket. Aufgehoben oder aufgeschoben? Das ist jetzt die Frage, denn die erste Ratingagentur sagt bereits, der Zahlungsausfall kommt. Mit Spannung beobachtet wurde der Gipfel vor allem in Lissabon und Madrid, denn Portugal steht nicht viel besser da als Griechenland. Und Spanien erlebt gerade die schwerste Wirtschaftskrise seit der Franco-Diktatur. Iberische Reaktionen von Daniel Sulzmann.
Natürlich war das Thema des Brüsseler Gipfels überall auf Platz 1. Die linksliberale Tageszeitung El País schrieb, die Europäische Union rettet Griechenland und den Euro. El Mundo, der konservative Gegenspieler, titelte ironisch, die Beschlüsse bedeuteten für Griechenland eine leichte Pleite, so leicht und fade wie ein entkoffeinierter Kaffee. Die spanische Regierung sieht das naturgemäß anders. Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero spricht von hervorragenden Beschlüssen und Übereinkünften. Dabei ist der Blick erstaunlicherweise weniger auf Spanien selbst und die möglichen Gefahren der eigenen Schuldenlast gerichtet, als auf die Griechen. Zapatero spricht von enormen Schwierigkeiten, die das Land habe.
Ein país que atraviesa unas enormes dificultades, que tiene
ein Land, das große Schwierigkeiten hat, eine große Schuldenlast und das vor einer der größten Herausforderungen seiner Geschichte steht.
Seguramente más graves que ha pasado en su historia.
Aber die Beschlüsse seien so wörtlich ein großer Faktor für die Stabilität der Finanzsituation. Und das wiederholt er auch nochmal, als könnte er es selbst nicht ganz glauben.
Y que sin duda van a constituir un gran factor de estabilidad. Un gran factor de estabilidad.
Die Maßnahmen werden einen großen Beitrag zur Stabilität leisten. Zapatero, der bei den nächsten Parlamentswahlen nicht mehr antritt und deswegen in letzter Zeit immer besonders gelassen wirkt, kann immerhin auf die Anstrengungen der Spanier verweisen. Die sind fleißig dabei, die Beschlüsse ihres letzten Sparpaketes zu Hause umzusetzen. Am Donnerstagnachmittag verabschiedete das Parlament die auch in Spanien lange umkämpfte Erhöhung des Renteneintrittsalters. Ab 2013 soll das Gesetz stufenweise eingeführt werden. Das Renteneintrittsalter wird wie in Deutschland zukünftig auf 67 Jahre erhöht. Die vollen Bezüge bekommt nur, wer mehr als 38 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat. Die Abstimmung galt auch als Signal an die Märkte, dass Spanien sein Staatsdefizit in den Griff bekommt. In Portugal dagegen freute sich die Politik über die Zinserleichterungen als Ergebnis des Brüsseler Gipfels. Der neu gewählte Premierminister Pedro Passos Coelho sagte es dann so:
As condições mais favoráveis que foram obtidas para a Grécia no âmbito do novo programa serão também aplicadas em Portugal.
Die besseren Bedingungen, die im Rahmen des neuen Programms erreicht wurden für Griechenland, werden auch für Portugal gelten. Das ist für Portugal und Irland gleich wichtig, denn es bleibt uns mehr Zeit, die finanziellen Hilfen zurückzuzahlen, die wir erhalten. Und wir werden auch von einem Zinssatz begünstigt, der unseren Weg erleichtern wird. Das portugiesische Volk aber kann die Freude nicht so recht teilen. Eine 50-prozentige Sondersteuer auf das Weihnachtsgeld kommt nach dem neuesten Haushaltsloch, das erneut auf mehr als 2 Milliarden Euro geschätzt wird. Und ab August werden die Preise im öffentlichen Nahverkehr um satte 15% erhöht. Und das in einem Land, in dem ein Drittel der Arbeitnehmer nicht mehr als den gesetzlichen Mindestlohn von 500 Euro im Monat verdient.
Welcher ein abgrundtiefer Sumpf ist da ans Tageslicht gekommen im britischen Abhörskandal und das Sudelblatt News of the World? Die Telefone von Politikern, Schauspielern und Sportlern abgehört, die Handys von Mordopfer und ihren Angehörigen manipuliert. Der Ex-Chefredakteur als Pressesprecher des Premiers und in dieser Woche musste Cameron vor dem Parlament Rede und Antwort stehen. Ins Rollen gebracht hat das Ganze ein unermüdlicher Reporter der Zeitung Guardian, Nick Davis. Jon Götz und Peter Stein über den Mann, der mit seinen Recherchen ein mediales Erdbeben ausgelöst hat.
Seit Tagen steht das Telefon von Nick Davis nicht mehr still. Alle wollen jetzt seine Version der Geschichte um Rupert Murdoch hören.
I've been getting about 60 requests a day to do interviews. And I haven't even been replying to them.
Ich bekomme täglich 60 Interviewanfragen, aber die beantworte ich gar nicht.
Für uns macht er eine Ausnahme.
I think it is also clearly satisfying.
Es ist natürlich befriedigend, dass am Ende die Guten gewonnen haben und nicht die Bösen.
Der 58-Jährige wollte schon immer zu den Guten gehören. In den 70ern beschließt er, Journalist zu werden, getrieben vom jugendlichen Drang, die Welt zu verbessern, wie er selbst sagt.
I watched the Watergate-Skandal unfold.
Ich habe den Watergate-Skandal verfolgt und ich habe gesehen, wie der mächtigste Mann der Welt niedergerungen wurde, weil er seine Macht missbraucht hatte. Und das von zwei Männern, die nur mit einem Block und einem Stift bewaffnet waren.
Jetzt hat auch er die Mächtigen ins Wanken gebracht. Allen voran Rupert Murdoch, den Besitzer des weltgrößten Medienimperiums. In der Anhörung vor dem britischen Parlament gibt der sich fast kleinlaut und spricht vom demütigsten Tag seiner Karriere.
This is the most humble day of my career.
Auch der britische Premierminister David Cameron gerät ins Straucheln, vor allem weil sein ehemaliger PR-Chef in seiner Zeit als Chefredakteur bei der News of the World die Abhörpraktiken mitgefördert haben soll. Cameron muss sich rechtfertigen.
Of course I regret.
Wenn ich damals alles gewusst hätte, was ich heute weiß, so Cameron, dann hätte ich ihn nicht eingestellt. Die Gerüchte über die Praktiken bei der News of the World stehen schon seit Jahren im Raum. 2009 schreibt Davis in einem Artikel, dass die Polizei Hinweisen über die Abhöraktionen nicht nachgegangen sei und dass die Murdoch-Zeitungen 1 Million Pfund investierten, um die Spuren zu verwischen.
Das ist eine große Geschichte. Sie handelt vom mächtigsten Medienunternehmen des Landes, von der mächtigsten Polizeieinheit, der mächtigsten Partei und der Presseaufsichtsbehörde. Und alle haben ihre Macht missbraucht, aber niemand ist mit eingestiegen.
would join in with it.
Im Gegenteil, die Murdoch-Medien holen zum Gegenschlag aus und bezichtigen Davis der Lüge. Die Presseaufsicht teilt mit, dass an den Berichten nichts dran sei. Nur sein Chefredakteur verteidigt ihn.
Scotland Yard, twice.
Scotland Yard kam zweimal zu meinem Chef. Beide Male versuchten sie, ihn eine Stunde lang davon zu überzeugen, dass ich falsch liege, dass ich besessen sei und dass der Guardian besser die Finger von der Geschichte lassen solle. Alan hörte ihnen zu und sagte, auf Wiedersehen. Mich hat er damit nie behelligt.
Beide wissen, dass seine Geschichte stimmt. Davis hat genug Quellen, er kann sie nur nicht öffentlich preisgeben. Anfang Juli ist es dann soweit. In einem weiteren Artikel deckt er auf, dass auch die Mailbox der 9 Jahre zuvor ermordeten Schülerin Millie Dowler abgehört wurde. Sogar Nachrichten haben die Journalisten gelöscht und so den Eltern Hoffnung gemacht, das Mädchen sei noch am Leben. Nur 6 Tage nach diesem Artikel erscheint die letzte Ausgabe von News of the World. Doch die größte Überraschung für Davis ist ein Anruf von Carl Bernstein, der den Watergate-Skandal aufgedeckt hat.
This was Carl saying.
Carl sagte, das ist eine großartige Story, gute Arbeit. Das war für mich wunderbar. Ich dachte, jetzt bin ich angekommen.
Gehörten die USA zu Europa, dann wären sie nach Griechenland wohl der nächste Kandidat für den EU-Rettungsschirm. In spätestens 2 Wochen ist Amerika pleite. Wenn es keine Lösung in der aktuellen Schuldenkrise gibt. Es gäbe diese Lösung, aber dafür müssten die regierenden Demokraten und die Republikaner an einem Strang ziehen. Die Republikaner haben aber die Haushaltsgespräche abgebrochen, wohl um den Präsidenten alt aussehen zu lassen. Obama ist denn auch stinksauer und hat heute alle zum Nachsitzen ins Weiße Haus bestellt. Aus Washington, Ulrike Römer.
Jetzt sollen Antworten auf den Tisch. Präsident Obama hat heute 4 führende Mitglieder des Kongresses ins Weiße Haus einbestellt. Sie sollen ihm erklären, wie die Vereinigten Staaten ihren Bankrott abwenden können. Der droht, wenn sich Demokraten und Republikaner nicht bis Anfang August über einen Weg aus der Haushaltskrise einigen. Gestern sind die politisch Verantwortlichen auf diesem Weg erst einmal ins Stolpern geraten. Die Republikaner in Gestalt von John Boehner ließen die Verhandlungen platzen. Ein Schritt, den Präsident Obama mit verärgertem Unverständnis quittierte. Es ist schwer zu verstehen, warum John Boehner die Gespräche abbricht, und ich höre, das irritiert auch viele seiner Parteifreunde. Die Hauptstadt steht einigermaßen ratlos da, geschockt, denn die Konfliktparteien bewegen sich so kurz vor Toresschluss hörbar voneinander weg, statt aufeinander zu. Barack Obama und John Boehner, die beide schon in den eigenen Reihen verdächtigt wurden, zu enge Kontakte zu pflegen, beschränken sich derzeit auf den Austausch von Unfreundlichkeiten.
Dealing with the White House is like dealing with a bowl of Jell-O.
Mit dem Weißen Haus zu verhandeln, giftet Boehner, ist so, als wolle man einen Pudding an die Wand nageln. Klar scheint, am Ende ging es nicht nur ums Geld, sondern ums Prinzip. Beide Lager sind damit beschäftigt, die Fronten zu klären. Der Republikaner Boehner.
I believe that we have 2 challenges.
Wir müssen die Schuldengrenze anheben und die Ausgaben kürzen. Je schneller, je besser für unser Land.
And the sooner we do that, the better off our country will be.
Natürlich nicht ein Wort über Steuererhöhungen. Das amerikanische Volk sei dagegen, meint Boehner stellvertretend für die Republikaner. Was das Volk möchte, glaubt freilich auch der demokratische Präsident zu wissen. Eine gerechte Verteilung der Lasten, das heißt genau Steuererhöhungen für Reiche und Großkonzerne.
The wealthiest Americans and the biggest corporations should do their part as well.
Diese kernigen Botschaften zielen auch auf die Flügel der beiden Parteien. John Boehner müht sich, die Rechtsausleger der Tea Party-Bewegung wieder auf Kurs zu bringen und für zumindest irgendeine Art von Kompromiss zu gewinnen. Barack Obama versucht, aufgebrachte Demokraten zu beschwichtigen, die eine Radikalschrumpfung der Sozialprogramme fürchten. Am 2. August stoßen die Vereinigten Staaten an ihre gesetzliche Schuldengrenze von 14,3 Billionen Dollar. Nicht zum ersten Mal. In den vergangenen 5 Jahrzehnten hat der Kongress mehr oder weniger geräuschlos diese Grenze schon über 70 Mal angehoben. Das wird wahrscheinlich auch diesmal geschehen. Aber schon jetzt kann man sagen, geräuschlose Politik sieht anders aus.
Ulrike Römer berichtete aus Washington, und nun der Sport im Echo des Tages mit Arndt Brossen.
Der Australier Cadel Evans wird aller Voraussicht nach die Tour de France gewinnen. Er schlüpfte heute nach der vorletzten Etappe einem Einzelzeitfahren rund um Grenoble ins gelbe Trikot des Gesamtführenden. Der Tagessieg aber ging an einen Deutschen, Holger Gerska mit den Einzelheiten.
Die beiden Sieger des Zeitfahrens hatten bei der Ehrung Tränen in den Augen. Tony Martin durfte den ersten Tour de France-Etappensieg und damit den größten Erfolg seiner Karriere bejubeln, während sich Cadel Evans als erster Australier in der 108-jährigen Geschichte der Frankreich-Rundfahrt als Toursieger krönen lassen wird. Der Mann aus Down Under nahm seinen beiden Hauptrivalen, den Schleckbrüdern aus Luxemburg, im Kampf gegen die Uhr rund 2,5 Minuten ab und geht damit mit dem großen Vorsprung von 1:34 auf die Ehrenetappe in Richtung Paris. Dort wird traditionell das gelbe Trikot nicht mehr angegriffen. Cadel Evans musste an diesem Nachmittag nur eine kleine Niederlage verdauen, denn er war 7 Sekunden langsamer als der Etappensieger Tony Martin.
Ein Australier also auf dem Weg zum Triumph bei der Tour de France. Und auch in der Formel 1 war es heute der Tag eines Mannes von Down Under. Red Bull-Pilot Mark Webber gewann das Qualifying zum Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring und startet morgen von der Pole Position vor Lewis Hamilton im McLaren Mercedes. Sebastian Vettel landete auf Rang 3. Damit steht er zum ersten Mal in dieser Saison nicht in der ersten Startreihe. Der Weltmeister geht trotzdem optimistisch ins Rennen.
Die vielen Leute, die an die Strecke gekommen sind und jede Runde, in der ich vorbeigefahren bin, kräftig am Winken waren und mich angefeuert haben. Ich denke, das hat auf jeden Fall geholfen und ich hoffe, dass es morgen dann noch ein bisschen kräftiger der Fall ist, damit es dann bis ganz nach oben reicht.
Und der Deutschland Grand Prix auf dem Nürburgring startet morgen um 14 Uhr. Bei den Schwimmweltmeisterschaften in Shanghai hat Langstrecklerin Angela Maurer die 7. Medaille für das deutsche Team geholt. Sie wurde über die Marathondistanz von 25 Kilometern nach knapp 5,5 Stunden Schwimmzeit Zweite hinter der Brasilianerin Ana Marcela Cunha. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich die Spielvereinigung Greuther Fürth gut erholt von der Auftaktniederlage bei Eintracht Frankfurt oder zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Die Fürther gewannen am zweiten Spieltag mit 4:0 bei Union Berlin. Außerdem besiegte 1860 München den Karlsruher SC mit 2:1. Beim Tennisturnier am Hamburger Roten Baum stehen der Spanier Nicolas Almagro und Gilles Simon aus Frankreich im Endspiel. Almagro gewann im Halbfinale gegen seinen Landsmann Fernando Verdasco in 2 Sätzen. Simon siegte in 3 Sätzen gegen den Russen Michael Juschny.
Arndt Brosen mit dem Sport. Und ich bin jetzt verbunden mit unserem London-Korrespondenten Thorsten Huhn. Herr Huhn, die Allmeldung kam gerade, die britische Sängerin Amy Winehouse sei tot. Das berichtete zunächst Sky News. Können Sie das bestätigen?
Ja, es gibt inzwischen diese Meldung aus verschiedenen Quellen, von Zeitungen und von einer britischen Agentur. Also ich denke, sie stimmt. Amy Winehouse ist tot aufgefunden worden, im Alter von nur 27 Jahren in ihrer Londoner Wohnung.
Wissen Sie, woran sie gestorben ist? Gerüchte über Drogenmissbrauch, Berichte gab es ja viele. Gibt es da schon Näheres?
Nein, es gibt noch nichts Näheres. Die Meldungen sind ja noch ziemlich frisch, keine halbe Stunde alt. Es sind Krankenwagen gerufen worden und ein Arzt war dort. Er hat dann nur noch ihren Tod feststellen können. Aber was die Todesursache ist, wissen wir nicht. Aber ganz sicher hängt das mit ihren Alkohol- und Drogenproblemen zusammen. Sie war seit Jahren süchtig, war immer wieder in Entzugskliniken und hatte aber wohl weiterhin Probleme. Noch im vergangenen Monat bei einem Auftritt in Belgrad musste sie den abbrechen. Sie konnte überhaupt nicht richtig singen. Es gibt bei YouTube Videos davon. Das ist extrem peinlich, was ihr da passiert ist. Seit Jahren wartete man ja auch auf ein neues Album. Das hat sie auch nicht zustande gebracht. Also eine tragische Figur. In London gab es schon seit langem Spekulationen, ob sie das überlebt, dieses Leben mit Drogen und mit sehr viel Alkohol und diese dauernden Abstürze. Also so ganz unerwartet kommt dieser Tod nicht, muss man leider sagen.
Es ist eine sehr frische Meldung. Gibt es denn bereits Medienreaktionen in London oder andere Reaktionen?
Nein, bislang noch nicht. Also bisher gibt es auch bei der BBC nur eine kurze 8-Zeilen-Meldung sozusagen über die Umstände und den Hintergrund, ihre lange Abhängigkeit von Drogen und Alkohol. Natürlich hat man schon einen kurzen Blick auf ihre Karriere geworfen und daran erinnert, dass sie 2006 5 Grammys bekommen hat für ihr Album Back to Black, dem sie einen sensationellen Erfolg feierte. Sie war sicherlich eine der herausragendsten Soul-Stimmen der letzten Jahre und insofern ist ihr Tod wirklich ein Verlust für die Musikwelt, man kann es nicht anders sagen. Aber Würdigungen und Reaktionen gibt es noch nicht. Dazu ist die Meldung noch zu neu.
Thorsten Huhn, live aus London. Danke sehr. Und das war's auch im Echo des Tages. Sie können diese Sendung selbstverständlich als Podcast herunterladen unter ndr.de/info oder wdr5.de. Tschüss und schönes Wochenende noch. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.